In den letzten Jahren, Jahrzehnten gab es so ein rassistisches Revival in Deutschland, würde ich sagen. Es hat vielleicht angefangen mit dem Buch von Sarrazin und hat sich dann gewalttätig weitergeführt mit den NSU-Morden, mit dem Anschlag von Halle und jetzt dann mit dem Anschlag von Hanau vor 5 Monaten. Und vor dem Hintergrund würde mich interessieren, wie ihr auf den jetzt morgen kommenden Jahrestag von der Ermordung von Mehmet Kaymaçi blickt.
Vielleicht für die jüngere Generation hat es mit Sarrazin angefangen, aber die jüngere Generation blickt ja auch nicht so ein bisschen mehr zurück auf die Vergangenheit, was uns in den 70er, 80er, 90er passiert ist. Also, vor allem die Innenminister sozusagen dieses Landes hat meistens die Kampagnen gegen im Kontext aus sogenannter Ausländerpolitik immer geführt. All diese paternalistischen Rassistenfiguren in der Helmut Kohl-Ära haben ihren Beitrag dazu geleistet, dass die rassistische, mörderische Stimmung in Deutschland immer wieder aufrechterhalten wurde, zugespitzt wurde, Menschen ermutigt wurde, dass sie Migranten und Flüchtlinge alles sozusagen, was den völkische Welt nicht passt, ermordet haben. Und was aber auch Mehmet jetzt Kaymakçı angeht oder andere von Nazis ermordete oder unter dem Obhut des Staats umgebrachte Menschen angeht, wir sind mit dem Eisberg, mit der Spitze des Eisbergs beschäftigt sozusagen, mit den Morden, mit den Morden. Und Mehmet Kaymakçı ist auch eine von denen, die lange Zeit vergessen, verdrängt wurde. Mehmet Kaymakçı wurde ermordet etwa vor 6 Monaten vor Ramazan Avcı. Und wenn man nach den Zeitungsartikel guckt, was so damals veröffentlicht wurde, dann sieht man nur noch irgendwelche Randnotizen. Es gibt einen protokollarischen Bericht von Hamburger Abendblatt, wo auch viele Informationen über die Täter gibt. Sozusagen über ihre Motive und so weiter. Sie sagen stolz, wir wollten einen Türken fertig machen. Also brüsten sich damit vor dem Richter. Und der Richter sieht trotzdem keinen rassistischen Hintergrund dahinter, sondern eine, Streiterei in der Kneipe, dessen Folge sozusagen Mord war. Aber die waren so weit blind und taub, dass die Täter mit milder Strafe davon kamen und unter uns lebten und dann, wie wir jetzt auch von der Familie mitbekommen haben, mit dem wir in Kontakt getreten sind, die in Holland und in der Türkei leben, sind immer noch davon traumatisiert sozusagen und es ist für sie auch nicht einfach, nach so vielen Jahren nochmal Mehmet Kaymakçı, ihre Liebste sozusagen, ins Licht der Öffentlichkeit kommt.
Herr Aslan, wie ist es bei Ihnen? Wie sehen Sie diesen Jahrestag morgen? Also vor dem Hintergrund vielleicht auch der so von der Kontinuität von rassistischer Gewalt.
Es ist ja so, ich bin der Vater von den Opfern aus Mölln. 1992 ist ja meine Familie angesteckt worden, verbrannt worden. Es ist so, ich sehe, seit es auch mit uns passiert ist, dass das in Deutschland nicht sehr viel sich geändert hat und dass das Rechtsradikalismus umso verdrängter wird, dass man das nicht in die Öffentlichkeit bringt. Und es ist ja, unser Ziel ist eigentlich, für die Opfer da zu sein und um für sie zu zeigen, dass sie nicht zur Vergessenheit kommen und dass wir da sind, um denen zu zeigen, wir werden niemals das erlauben, dass das nochmal mit jemandem passiert, der, eigentlich hier in diesem Land wie ein Bruder oder wie ein Geschwisterteil hier leben möchte und nicht nochmal umgebracht werden sollte. Und deswegen, Mehmet Kaymakçı ist seit 35 Jahren vergessen worden. Und ich meine, wir sehen es jetzt als Aufgabe, dass das wieder aufgedeckt werden soll. Und weil das ist ja auch, es ist ja so zur Zeit, dass wir sehen, dass in Deutschland das Rechtsradikalismus umso mehr steigert. Und die Steigerung von den Leuten, die eigentlich was dagegen tun sollten, die Augen zumachen. Und deswegen, es sollte eigentlich so sein, dass man für die Opfer dastehen sollte und nicht für diejenigen, die das machen. Und deswegen sage ich als Vater von Mölln, es ist eine Aufgabe für mich, und für meine Familie zu sein, da zu sein und nicht zu sitzen und in der Trauer reinzufallen. Und morgen sehe ich das als eine Aufgabe oder eine Sache, dass das wieder in die Öffentlichkeit kommt, dass wir, was wir vergessen haben und diese Familien da dran, wie soll ich sagen, unter ihren Schmerz lindern. Und es ist ja natürlich so, um das Rechtsradikalismus zu, hier in Deutschland aufzudecken, müssen wir was tun, um Tatsachen auf den Tisch zu tun. Es ist ja so, ob es denn in den NSU-Sachen war oder ob es auch in Ramadan, ist es egal, wo es passiert ist, viele Sachen sind nur die Opfer beschuldigt worden. Und deswegen ist es so, dass wir oder dass ich als Vater von Mölln mir das als eine Aufgabe gesehen habe, dass ich für jede Familie da bin und für sie ein Halt sein möchte. Und so wie sie für mich damals ein Halt waren, versuche ich das jetzt weiterzuleiten. Und morgen die Sache, die wir machen, ist eine wichtige Aufgabe, die eigentlich schon jahrelang vorher gemacht werden sollte.
Das Erinnern an die Opfer und das Nicht-Vergessen von Ihnen, das, wie du gesagt hast, ist was auch vernachlässigt wird, aber sehr wichtig. Wer war Mehmet Kaymakçı?
Mehmet Kaymakçı war hier ein Mensch, der hier gearbeitet hat als Maurer und ist hier gewesen eigentlich als Familienvater für seine Familie dazustehen und für sie als Vater seine Pflicht zu tun. Und Mehmet Kaymakçı war ein Mensch, der nur gearbeitet hat und für seine Familie da war und mit seinen Freunden irgendwas zu unternehmen. Es ist ja so, dass man immer den Opfer als irgendwie einen anderen Täter ansieht, irgendwie als Drogenhändler oder irgendwas, so wie es immer war. Und deswegen, er ist eigentlich eine Person gewesen, der nur für seine Familie gearbeitet hat und an dem Abend sich mal ein Bier genehmigen wollte. Und leider ist es dann so passiert, dass er in einem Laden war, wo Menschen drin waren, die sein Gesicht nicht akzeptiert haben oder die das nicht anerkennen wollten, dass er ein Teil von Deutschland ist.
Also Mehmet Kaymakçı war mit einer Herkunftsdeutsche verheiratet, hatte keine Gemeinsamkeit mit seiner Frau, aber er hatte zwei Kinder, also damit war er sozusagen quasi auch ein Ersatzvater. Er hat normal gearbeitet und in Kneipe gewesen, dort begegnete er die drei Nazis, die ihn angemacht haben, also eine Situation, wo wir tausendfach damit konfrontiert werden. Also viel bekannt ist das über ihn nicht. Er ist in Haymana geboren, eine kleine Provinz in der Nähe von Ankara und ist Anfang 80er Jahre oder so knapp um die 80er Jahre nach Deutschland gekommen als Arbeitsmigrant. Gehörte sozusagen zu einer Generation, die nicht als Familiennachzügler, sondern nochmal diese Zeit gab auch Migranten, die dann hierher gekommen sind. Wir haben mit der Familie Kontakt. Es war nicht so der Chayet über sein Leben davor gesprochen, aber die wussten natürlich auch nicht so sehr viel über sein Leben hier, außer dass er einfach als toter Mann wieder zurückgebracht wurde, ohne irgendwelche persönliche Gegenstände von ihm oder irgendwelche Bemühungen, dass sie vielleicht mal auch hier kommen könnten, damit sie den Prozess mitbeobachten. Es gibt keine Anzeichen, ob irgendwelche von den Familienangehörigen im Prozess dabei waren.
Also am 24. Juli 1985, es war ja dann der Tag, an dem Mehmet Kaymakçı ermordet wurde in Hamburg von drei Neonazis. Und du hast vorhin das schon mal so angedeutet, wie der Prozess damals ablief. Vielleicht kannst du es nochmal erklären, also was damals passiert ist im Gerichtsprozess und in den Ermittlungen.
Also wir haben gesagt, wir aus den Berichten haben wir auch so zusammengestellt und von den Eltern kam nichts, weil sie nicht dabei waren. Also im März begann, also nachdem die Nazis kurze Zeit später verhaftet wurden, hat er schon eine Täter beim Verhör schon zugegeben, dass sie den Türken fertig machen wollten. Im März 86 begann der Prozess gegen die drei Mörder. Die Anklage lautete auf Körperverletzung mit Todesfolge und Mordversuch. Die Täter gestehen im Gerichtssaal und brüsten sich damit mit dem Bekenntnis, dass
dass sie den Türken fertig machen wollten. Der Richter ignoriert die Verbindungen der Angeklagten zu Neonazi-Gruppen und Nazi-Kader in Hamburg. Die gab es zahlreich hier. Vor Gericht sehen die Angeklagten sich trotzdem als Opfer. Sie rechtfertigen ihren Tat mit dem Hinweis, dass sie Angst vor den türkischen Jugendgangs hätten. Das Hamburger Landgericht verurteilt zwei der Täter zu 8 und einem zu 7 Jahren Haft nach dem Jugendstrafrecht. Von einem gemeinschaftlichen begangenen heimtürkischen rassistischen Mord war in diesem Urteil auch nicht die Rede. Und nach dem Urteil wird der Mordfall bald wieder vergessen. Migranten lebten weiterhin unter permanenter Stress durch die Terror der Nazis in Hamburg und woanders. Die drei Mörder von Mehmet Kaymakçı lebten nach kurzer Zeit das Gefängnisaufenthalt unter uns. Und wie wir denn jetzt mitbekommen haben, hat die Trauma der Angehörigen nicht aufgehört. Ja, also er wurde dann auch im Laufe der Zeit verdrängt, vergessen. Und das hat sich im Laufe der Zeit verändert, weil auch die Initiative Ramazanati und andere weitere Initiative entstanden sind, die sozusagen den Blick auf die zahlreiche rassistische Morde vor und nach dem Mauerfall richten. Und mit dem Entstehung und Gedenkinitiativen ist inzwischen auch ein Bewusstsein darüber entstanden, wie wichtig es ist, an die zahlreichen rassistischen Morde der 80er und 90er Jahre zu erinnern und eine Erinnerung und Gedenkkultur zu etablieren.
Da würde mich interessieren, nochmal zurückzugehen dann in die 90er, weil die Ramazan-Afci-Initiative, die hat sich ja auch dann 2010 gegründet, lange nach den Morden und unmittelbar nach dem Mord an Mehmet Kaymakçı und auch an Ramazan Afci, da gab es ja keine Reaktion und keine migrantische Selbstorganisation, die versucht hat, einen antirassistischen Kampf zu machen. Ein paar Jahre später aber dann schon, und nach den rassistischen Brandanschlägen von Mölln 1992 mit 3 Toten und den Anschlag von Solingen 1993 mit 5 Ermordeten, da gab es eine starke Reaktion migrantischer Organisationen. Es gab Protest und einen migrantischen Generalstreik, der Teile Hamburgs lahmgelegt hat. Die Brandanschläge waren sicher ein großer Schock damals. Und trotzdem frage ich mich, was sich dann in den frühen 90er Jahren verändert hatte, dass die Proteste und der Streik damals möglich waren.
Also das stimmt nicht, dass das wirklich, also es ist immer wieder so, wird so erzählt, als ob keinen Widerstand gegeben hat. Es hat auch Widerstand in der Zeit, wo Mehmet Kaymakçı ermordet wurde, gegeben. Es gab tatsächlich sogenannte Banden, Jugendbanden. Es gab auch Jugendliche, die antifaschistische Komitees gegründet hatten. Also es gab Auseinandersetzungen mit den Nazis da und dort. Das Ding ist, dass auch wie in den 90er Jahren, auch in den 80er Jahren, diese Jugendlichen natürlich als Kriminelle, als irgendwie Stressmachende, was weiß ich, abgetan wurden. Und das nicht nur durch die deutschsprachige Presse, sondern auch von den älteren Generationen der Migranten. Die wollten natürlich, hatten wahrscheinlich mehr Angst, wollten nicht mit der Mehrheitsgesellschaft sich anlegen oder sowas. Die Presse berichtete immer nach dem Geschmack der Mehrheitsgesellschaft, nach dem Geschmack der herrschenden Verhältnisse. Es gab Widerstand. Und natürlich gab es den Widerstand erst nach Ramazan Avcı. Es wurden Selbstverteidigungskomitees gebildet. In jedem Stadtteil gab es sogenannte Banden, die also einfach offensiv gegen die Nazis vorgegangen sind. Hier, wir sind gerade in Billstedt, in Barmbek, Wilhelmsburg, Altona, überall gab es auch eine Auseinandersetzung, wo sie sozusagen sich den Terror der Nazis gestellt haben. Das Ding ist, dass in den 90er Jahren zum Beispiel auch in Berlin oder überall solche Jugendgruppen gab. Das Ding ist, dass selbst die linksliberale Tatzeitung gegen diese Jugendliche kriminalisiert hat. Also die Politik der Herrschenden sozusagen benutzt hat und die Sprache gegen die Jugendliche herabwürdigend und abwertig war. Jetzt sind sie ein bisschen plötzlich interessiert, es gab auch Widerstand und so weiter. Auch die Linke damals, auch die Linke Autonomen, also viele aus dem Spektrum der Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft haben mit dieser Jugendliche ein Verhältnis gehabt, die nicht korrekt war. Es gab Widerstand, aber das wurde nicht so auf eine korrekte Art und Weise erzählt. Das sollte man nicht vergessen. Natürlich gab es den Widerstand nach Mölln und Solingen.
Es ist so, ich werde 57 Jahre. In den Zeiten 85 bis 90 ist es so gewesen, dass die in meine Landsleute oder auch die ausländischen Leute, die hier in Deutschland gelebt haben, sind nicht sehr oft, sind nicht damals nicht auf die Straßen gegangen, weil sie daran nicht geglaubt haben, dass das Rechtsradikalismus hier in Deutschland so beherrscht ist. Und deswegen hat man daran nicht so viel, wie soll ich sagen, sich Gedanken gemacht. Oder man hat sich schon Gedanken gemacht, war sehr traurig, aber man hat die Straßen bemeidet. Und nach den Sachen mit uns, sagen wir mal 1992, 93, da wurde es so, dass die Leute gesehen haben, wir müssen jetzt allmählich auf die Straßen, um zu zeigen, dass es in Deutschland wirklich Rechtsradikalismus ist und dass diese Rechtsradikalen umso lauter werden, wenn wir nichts dagegen machen. Deswegen ist es seit 92 die Straßen befüllt mit den Menschen, mit den Demos und alles drum und dran, weil viele Menschen wach geworden sind. Wir sind nicht hierher gekommen, um Entschuldigung, zu verbrannt zu werden oder von Neonazis umgebracht zu werden. In der Zeit, 85, ich bin hierher gekommen, 71, und da kannten wir das alles gar nicht. Seit die Grenzen eröffnet worden ist, ist es in Deutschland so geworden, dass man gesagt hat, man fühlt sich jetzt allmählich unwohl. Und wenn wir hier in Wohlheit leben wollen, dann müssen wir was dagegen tun. Und deswegen sind wir auch am meisten auf den Straßen und so gewesen. Und wir, was wir am meisten tun sollten, ist so, jetzt so wie Mehmet Kaymaks Familie. Es sind 35 Jahre her. Wir sollten jetzt wirklich den Leuten, die da oben sitzen, aufmerksam machen, dass diese Familie hierher gehört, auch in den Trauertagen, so wie jetzt am für morgen. Sollte von der Familie jemand hier sein. Sie wissen vielleicht von mir, meine Nichte ist damals auch in den Feuer gestorben. Ich bringe jedes Jahr von Chashamba hier Leute hierher, um denen zu zeigen, was passiert ist und wo das passiert ist und dass sie sehen, dass sie auch innere Ruhe kriegen. Und deswegen sollten die Leute, die da oben sitzen, sich mal Gedanken machen, ob wir die Familie nicht mal hierher holen sollten, wenn dieser Tag da ist und denen zeigen, dass wir für sie immer da sind. Und das sollte eigentlich eine Aufgabe von uns sein.
Das wäre mal eine sehr schöne und wichtige Geste. Jetzt sind wir im Jahr 2020 und es gab wieder schreckliche Mordanschläge und Massaker in den letzten Jahren und rechte Morde, die an Einzelpersonen finden ständig statt. Und so in meiner Wahrnehmung hat sich zumindest während den NSU-Morden ja schon und dann während dem Prozess, nachdem das alles dann öffentlich und bekannt war, wieder so eine starke Politisierung von antirassistischen Kämpfen hat da stattgefunden. Und auch nach dem Massaker von Hanau hat es dann starke Reaktionen gegeben, relativ schnell. Aber gleichzeitig gibt es eben in den letzten Jahren wieder diesen offener und selbstbewusster vorgetragenen Rassismus, der diese Gewalt auch begünstigt. Was kann man aus den Erfahrungen der antirassistischen Kämpfe der 90er, die ihr jetzt gerade da beschrieben habt, lernen für heute?
Also ich finde nicht, dass es passende Reaktionen nach Hanau gegeben hat. Okay, unter Corona-Verhältnissen, Bedingungen ist das auch ein bisschen schwieriger gewesen. Also die Reaktion in den 90er Jahren, kurz nach Mölln oder Solingen, das war eine Reaktion schnell danach. So. Nach Hanau haben die Leute zu Streik gerufen, angelehnt an Ramazan Aghi, 80, 70 Tage später. Wenn ich in Hanau wäre und eine Rede halten würde, dann würde ich gleich vorschlagen, wir hören nicht mit dieser Demonstration auf. Bis zum Jahrestag machen wir mindestens 10 Großdemonstrationen in verschiedenen Städten, jeden Monat eine. Wir fangen einfach nächsten Monat, sage ich mal, September, nächste Stadt nach Norden ist Kassel, passender Ort. Und dann zum Jahrestag nochmal eine riesen Großdemonstration in Frankfurt oder in Hanau nochmal. Aber nicht mit dem gewöhnlichen Tenor und Betonung, wie wir unter Rassismus leiden, sondern also nicht Rassismus, sondern Antirassismus. Was ist denn unsere Perspektive für Antirassismus? Dass hier Rassismus, mörderischer Rassismus herrscht, das wissen wir schon. Wir müssen aus den pubertären Verhältnissen, wo wir immer über Rassismus klagen, darüber hinausgehen. Wir müssen Antirassismus als eine Bewegung, als eine soziale Bewegung uns vorstellen und nicht kleine Grüppchen und Netzwerke und dieser und jene Kreis.
Herr Aslan, wie ist es bei Ihnen? Die Erfahrung aus den 90ern, was kann man, sehen Sie da vielleicht wichtig, was man heute mitnehmen sollte?
Ich versuche seit 29 Jahren irgendwas zu machen, was einen Zweck hat. Und in diesem Zweck sollten eigentlich Menschen dabei sein, die da oben sitzen und uns Kraft geben und zeigen, dass wir nicht alleine sind. Und deswegen, wir sollten gegen das Rechtsradikalismus ein wenig was tun und uns bewegen. Und wie Yücel sagt, nicht nur in Hamburg oder in Mölln soll die Demos sein, sondern man sollte wirklich in ganz Deutschland das zu hören geben, weil viele Menschen davon immer noch nicht wissen, was eigentlich hier bei uns in Deutschland abgeht. Und ich sehe das als eine Aufgabe oder als eine Sache für mich, dass ich für die Familien irgendwie die Stimme oder wir diejenigen, die Stimme sind,